Hurra, hurra. Der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra, hurra Podcasts. Heute mit der Kuratorin und Designkritikerin Amelie Klein. Und wie eigentlich in jedem Hurra, hurra Podcast versuche ich so ein bisschen einzuführen, warum eigentlich Amelie Klein heute hier zu Gast ist. Und das hat damit zu tun, dass Amelie Klein auf dem Festival 2019, im Hurra, hurra Festival, wo ja dieser Podcast eigentlich so ein Follow-up ist, zu Gast war. Die Studierenden haben sich das sehr gewünscht. Amelie ist auch sehr gern gekommen. Und Amelie war auf einem Sustainability-Panel mit unter anderem Mareike Gass, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Und mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, weil Amelie was gesagt hatte, dass das fand ich irgendwie sehr schlüssig oder hat mich zumindest so nachhaltig irritiert, dass das immer wieder, wenn es in Sustainability-Diskussionen kommt, mich wieder hochkommt. Und zwar ging es um die Ausstellung über Viktor Papanek. Und dass Amelie sich da eben viel damit beschäftigt hat und gesagt hat, dass sie sich in den 70er, 80er Jahren schon eigentlich mit genau denselben Sustainability-Themen beschäftigt haben, Umweltschutzthemen wie jetzt, und sich trotzdem nichts geändert hat. Und vielleicht kann das ja einer von den Punkten sein, über die wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Amelie, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich habe das ja jetzt erstmal so ein bisschen grob gemacht. Amelie, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich?
Also, wer bin ich? Was für eine Frage. Also ich reduziere das jetzt mal auf meine berufliche.
Ja, natürlich.
Mein berufliches Ich. Ich bin, wie gesagt, Kuratorin. Ich war 8 Jahre lang als Kuratorin tätig für das Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Jetzt arbeite ich freiberuflich an einer Ausstellung für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und habe auch ein anderes Projekt in der Pipeline. Und vor meiner Tätigkeit beim Vitra Design Museum habe ich in New York studiert, ein Studienprogramm, das nannte sich Design Criticism. Und davor war ich Journalistin und habe über Design geschrieben, hauptsächlich allerdings Möbeldesign und über Kreativindustrie insgesamt bei einer österreichischen Tageszeitung, Die Presse. Und genau, also ich bin keine Designerin, ich kann nur drüber reden. Aber das dafür akademisch geprüft.
Ja, ich finde das ja total interessant und vielleicht ist das ja so ein erster Startpunkt, wenn du sagst, du bist keine Designerin, du kannst aber über Design sprechen. Und dann hast du da Design Criticism studiert. Was lernt man denn da? Lernt man denn da auch theoretisch, also ist es eher designhistorisch? Was ist das für eine Art von Designkritikfähigkeit?
Ja, also da gibt es ganz klar, gab es da Geschichte und Theorie, die wir gelesen haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, haben wir da gelernt, oder ich vor allem habe gelernt, also ich kam ja aus einem, ich sage jetzt mal, bisschen traditionellen Designbegriff. Also ich hatte zwar eben davor auch großflächiger über Kreativindustrie insgesamt gesprochen, aber ich habe schon mich in erster Linie in meiner Karriere, vor der Karriere mit als Kuratorin, mit Möbeln beschäftigt. Also insofern war der Schritt ins Vitra Design Museum schon auch ganz schlüssig. Da kannte ich mich auf jeden Fall am besten aus. Und ich kam dann nach New York und ich erinnere mich, bevor ich noch mich beworben habe, war ich da schon einmal und habe mir das angeschaut, dieses Programm. Ich hatte darüber in der Form gelesen und bin da auch in einer Lehrveranstaltung drin gesessen, Probe gesessen. Und ich erinnere mich, da war Akiko Busch, das ist eine recht bekannte Schreiberin, also die schreibt aber auf eine sehr, ich sage jetzt mal fast lyrische Art über Design, die hat auch Bücher geschrieben und das ist immer, es hat eine schöne, sehr poetisch, was sie oft schreibt, das ist wirklich schön. Und da haben die Studierenden sich unterhalten mit ihr über die waren auf Feldexkursion geschickt worden, unter Anführungszeichen, in den Shop von Muji und gleich daneben ist der Shop von Hello Kitty. Und waren angehalten, über diese beiden Designkonzepte sozusagen zu reflektieren und darüber zu schreiben und haben in dieser Stunde darüber diskutiert. Und ich war so total so, wow, das ist eine ganz andere Art zu denken. Und wenn du mich fragst, was lernt man da? Ich habe in allererster Linie in diesem Programm in New York gelernt, anders über Design zu denken. Diese Unterrichtseinheit hieß, warte mal, wie war der Titel? Ich glaube, Reading Design. Die hat, eine der Aufgaben bestand darin, dass wir immer Tageszeitungen lesen sollten und Artikel über Design finden sollten, die nicht in der Style- und Art-Section waren. Ja? Und man findet dann unfassbar viel. Es geht andauernd um, ich sage jetzt mal, Design im englischsprachigen Raum ist vielleicht auch ein bisschen weiter gefasst noch als bei uns. Also da gibt es dann diese Gestaltung, ist es das? Und so weiter. Aber egal, also es geht ja immer um eine menschengestaltete Umwelt. Und wir mussten dann zum Beispiel, hat sie dann auch sowas gemacht, wie dass wir einen Block, also sie hat so Schnitzel in einen Topf geworfen und da standen Häuserblocks. Und diesen Häuserblock mussten wir dann untersuchen und dort irgendetwas finden auf der Straße, über das wir eine Kritik schreiben sollten, also sprich eine Analyse. Und wir sollten nicht die berühmten Gebäude oder Sehenswürdigkeiten in den Block nehmen. Und ich war auf dem Block, in dem das MoMA ist, und durfte aber natürlich nicht über das MoMA schreiben und habe dann über so Gullideckel geschrieben. Und es ist echt spannend. Also über Gullideckel gibt es wirklich viel zu erzählen, wenn du mal ein bisschen anfängst, darüber zu recherchieren. Und genau das war, was ich dort gelernt habe, einfach mit offenen Augen durch die Stadt oder meine Umgebung oder mein Leben auch zu gehen und die Dinge einfach aus dieser Perspektive, aus dieser Designperspektive immer zu betrachten. Deswegen, ich bekomme oft zu hören oder immer wieder mal, du machst es ja, es sind ja Kunstausstellungen oder da ist ja so viel Kunst drinnen. Das ist mir eigentlich, um ehrlich zu sein, das darf man nicht so laut sagen, aber
es
ist ein bisschen egal, ja. Wir können flüstern. Es ist mir ein bisschen egal, ob das jetzt Kunst ist oder Design oder Handwerk oder ganz was anderes. Ich bin Designkuratorin und per Definition kann ich nur über Design sprechen. Also ich weiß auch gar nicht genug über Kunst oder was anderes. Ich kann nur Design, ich kann halt nur das. Ja. Insofern wird jede Ausstellung, die ich mache und kuratiere, immer eine Designausstellung sein, egal um welches Thema es geht. Weil ich kann nicht anders schauen und ich kann nicht anders sprechen und denken. Ja.
Aber ich finde das ganz interessant, dass du sagst, dieses anders sprechen, anders denken und dass du dort an der New York School of Visual Arts gelernt hast, anders zu denken. Und ich stelle mir da natürlich die Frage, anders zu was? Also was ist denn der Kontrapol oder wie man dazu sagt? Also der Gegenspieler zu dem, also das richtig zu dem anders? Oder also auf was beziehst du dich denn da?
Ich war ja davor als Journalistin tätig und habe da in einer Tageszeitung in Österreich, für eine Tageszeitung in Österreich gearbeitet. Und da war ich hauptsächlich oder zumindest die Hälfte der Zeit verantwortlich für, da bin ich stellvertretende Chefredakteurin der Beilage, ja, der Wochenendbeilage. Also das sind diese bunten, glossy Beilagen, die da einmal die Woche dabei sind. Und es war vom Konzept her jetzt weniger wie, sage ich mal, vielleicht das Zeitmagazin oder die Süddeutsche Magazin, die auch immer wieder wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass da nur Larifari drin stand, aber es war schon eher mehr orientiert an einer Beilage, wie du sie finden würdest, in der Financial Times zum Beispiel, ja, oder so ein How to Spend It Magazin war das eher mehr.
Ah, das ist ein cooler Begriff, How to Spend It Magazin. Ja. Ich wundere mich immer, was das Ziel von diesen Beilagen ist, aber jetzt hast du es auf den Punkt gebracht.
Also das ist auch der Fachbegriff, How to Spend It, ja. Und genau das war es ja auch, ja. Also das war, da ging es, also ich habe da eben wirklich über Möbeldesign geschrieben und es ging da immer darum, letztlich, auch wenn ich versucht habe, kritisch zu schreiben oder halt kritisch jetzt im Sinne von einer Analyse, ja, einer Auseinandersetzung und versucht habe, Hintergründe zu erforschen oder was auch immer. Aber letztlich ging es immer um kaufen Sie, laufen Sie. Ja? Mhm. Letztlich ging es immer um den letzten Trend. Letztlich ging es immer darum, dass ich eben geschrieben habe, und dieses Jahr sind dann die Sofas weiß. Und dann denkt man sich, pff, hey, ich meine, dieses Sofa ist zu erwerben um einen fünfstelligen Eurobetrag oder einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Und ich rufe hier jedes Jahr Trends aus. Das ist ja gestört. Und das war dann auch der Grund für mich, wieso ich zuerst schrecklich gelangweilt war und dann eben beschlossen habe, in dann doch ein bisschen fortgeschrittenerem Alter schon und aus einer wirklich ganz gut etablierten Position heraus nochmal studieren zu gehen in einer Stadt wie New York. Ist auch nicht so lustig ohne Geld. Also, und das war es mir aber auch wert, ja. Ich wollte nicht mehr, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, ich wollte nicht mehr die Königin im Zwergenland sein, ja. Ich wollte jetzt ein Zwerg im Königinnen- und Königenland werden. Und das war ich dann auch, ja. Das war ich auch. Also, es war aber gut fürs Ego.
Wie lange hast du da studiert?
Zwei Jahre.
Zwei Jahre.
Es hat zwei Jahre gedauert, ja. Also, es ist ein Masters-Programm gewesen und ich bin tatsächlich Master of Fine Arts. Wer sagt das? Ja?
Ich kann das von mir nicht sagen. Ich hab keinen Master.
Ich finde, das klingt so ganz schick.
Ja, ich finde das aber weiterhin total interessant, dass du ja eigentlich von einem journalistischen, aber andersrum, vielleicht nochmal die andere Frage davor. Du hast dann sozusagen in der Beilage über Design gesprochen oder eben auch Design vorgestellt, aber mit welcher Expertise bist du denn da rangegangen? Woher hattest du denn dein Wissen über Design zu dem Zeitpunkt, als du für die Presse die Beilage ja, redigiert, was sagt man, das Verb von Redaktion, redigieren, ich habe keine Ahnung, also dort mitgestaltet hast?
Als Redakteurin da gearbeitet habe, ich hatte praktische Erfahrung, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Ich habe das nicht studiert, wie gesagt. Ich sage es, das ist ein bisschen peinlich in diesem Kontext, aber ich habe tatsächlich.
Aber du kannst auch wieder flüstern.
Ich habe Wirtschaft studiert. Wer hätte das gedacht, ja? Wann immer ich das irgendjemandem erzähle, schauen sie mich ganz unglaublich. Was du? Ich kann gerade 2 und 2 zusammen zählen und bei den Budgets jetzt immer ein bisschen haarig und so und dann verrechne ich mich gerne. Also ich habe tatsächlich ein Wirtschaftsstudium angefangen, durchgezogen und abgeschlossen und bin dann über wirklich 100 verschiedene Dinge langsam in den Designjournalismus hinein meandert, könnte man sagen. Und hatte da einfach schon lang über Design geschrieben, ja, also über Möbel. Es hat angefangen bei einem Magazin, wo ich halt so diese Wohnstrecken, ja, es ist schrecklich, wie man das halt so sieht. Also es ist wirklich sehr, sehr mit seinem sehr kommerziellen, sage ich mal, in einem sehr kommerziellen Rahmen hat das angefangen und dann habe ich mich eben immer mehr davon wegbewegt, weil es mir auch so langweilig geworden ist. Also es ist unendlich langweilig, immer nur darüber zu schreiben, was man jetzt Neues, Tolles, Schickes sich ins Wohnzimmer reintun kann. Und also, das, jetzt darf ich ja Gott sagen, jetzt bin ich mal Angestellter, aber das durfte ich ja auch, als ich im Vitra Design Museum Kuratorin war, durfte ich das immer nur ganz leise sagen, dass er eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, auch Möbel wirklich, naja, also nicht der innovativste Bereich ist im Design, sag man es jetzt mal so. Ja. Also es ist schon yet another chair, yet another dish.
Soap, ja, aber woher kommt das, ne?
Also Soap-Dish.
Also ich kann mich erinnern, bei uns an der UdK ging immer der Spruch so, Lampe geht immer und Stuhl geht immer. Also wenn man irgendwie nichts mehr einfällt, dann kann man mindestens noch eine Leuchte machen oder irgendwas zum drauf sitzen. Also oh, was ist das denn? Boah, das ist eine Lampe. Was ist das denn? Ach, das ist ein Stuhl. Und woher kommt denn diese Fixierung, also überhaupt auf den Stuhl als Artefakt oder als prototypisches Display für gestalterische Innovation oder gestalterische Extravaganz. Ne? Also das ist, frage ich mich jedes Mal, wenn ich, also wenn man auch an das Vitra Design Museum denkt, denkt man ja zuallererst an so eine Stuhlsammlung. Also natürlich noch mit den ganzen extra Ausstellungen, die das so ein bisschen aufbrechen, aber doch erstmal an das Schaudepot.
Ja, klar. Also das ist ja auch die Stärke, die große von diesem Museum. Und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Ja? Und wenn du ins Vitra Design Museum, ins Schaudepot gehst, dann beantwortet sich deine Frage auch ein bisschen von selbst. Weil dann sieht man schon die, sag ich mal, also nicht die, aber große Meilensteine in der Geschichte des Designs jetzt ganz allgemein, die können sich schon gut nacherzählen lassen anhand von Stühlen, sehr lang. Also große Schritte in Materialkultur, große Schritte auch in politischer Hinsicht. Ja? Du hast Stühle, die sozusagen widerspiegeln eine Entwicklung, die zum Beispiel im militärischen Bereich passiert. Oder du hast auch soziale Entwicklungen, die sich widerspiegeln in Stuhlentwürfen. Also man kann schon wunderbar Geschichte erzählen. Nun ist es so, dass ganz viel von diesen Geschichten sich heute weniger an Möbeln erzählen lassen, sondern da geht man dann halt eher und schaut sich an, was ist denn im digitalen Bereich. Ja? Ja. Also ich glaube, dass diese gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen sich da sehr viel besser ablesen lassen als bei Möbeln. Aber natürlich gibt es auch immer noch Möbel, ich sage jetzt mal, oder es gibt technische Entwicklungen oder technologische Entwicklungen, die sich auch dann gut an Möbeln ablesen lassen. Ja? Also 3D-Druck und so weiter. Also da gibt es dann schon auch spannende Dinge. Oder auch, ich weiß nicht, wenn man sich ansieht, zum Beispiel Tokujin, ja, mit seinem Crystal Chair, den er einfach ins Wasser schmeißt und dann wachsen die Kristalle halt irgendwie. Also da gibt es dann schon so, wie soll ich sagen, Gestaltungsprinzipien oder Gestaltungsphilosophien, wenn du möchtest, ja, die schon eine größere Geschichte erzählen. Nämlich also ein Gestalter, der einfach seinen Stuhl machen lässt, wie er halt so wächst. Ja. Also so.
Ne? Ja, aber da ist ja das der Stuhl ja doch eher ein Zeichen. Ne? Also der ist ja da weniger ein Gebrauchsgegenstand, auf den man sich setzen kann, sondern eher eine Art von Träger genau, eines Innovationsidee.
Genau. Richtig, ja, genau.
Ja, und da frage ich mich halt, warum das dann ein Stuhl ist. Ne? Also wahrscheinlich, um sich in diese Reihe der Innovationserzählung einzureihen.
Ne? Richtig. Ist das ja, weil also in materieller Kultur ist halt der Stuhl nach wie vor so wie die Lampe. Also mir ist lieber, ich sage dir ganz ehrlich, mir ist immer noch lieber, ich habe mit einem Stuhl zu tun, der irgendwie mir eine interessante Materialgeschichte erzählt. Ja? Mhm. Als ich sehe, weiß ich nicht, ja, den 150. Stuhl, der im Spritzgussverfahren hergestellt ist. Also, wie viele Stühle brauchen wir denn noch? Ja? Aus Plastik. Nie wieder vergehen wird. Für immer hunderte Jahre auf irgendwelchen Mülldeponien rumgammeln. Also,
da kann man wenigstens gemütlich sitzen.
Und das ist halt auch das, wenn man nach Mailand fährt im Frühjahr, das ist dann halt so immer wieder so der deprimierende. Also als ich Journalistin war, da war ich tagelang und habe da kiloweise Material nach Hause geschleppt. Ja. Das war auch vor der Zeit, als man einfach nur einen Stick in die Hand gedrückt bekam und überhaupt nur einen Code, einen Zugangscode. Mhm. Damals musste man tatsächlich noch wirklich schwer Papier schleppen und habe da aber wirklich mir das Material zusammengesucht für ein ganzes Jahr, wo ich dann gearbeitet habe, ja, mit dem Zeug. Ja. Und da ging es halt immer wieder um Stühle, um Sofas, um Tische und ja,
okay,
und dann gelb und schon. Dann rot und dann weiß und dann tief gesessen und weniger tief gesessen und das war halt dann, ja, hat sich einfach sehr bald mal auserzählt gehabt.
Ja, aber wenn du von Erzählung sprichst, dann lass uns das doch gleich erstmal aufnehmen und darüber reden, über deine Tätigkeit als Kuratorin. Und ich muss ja immer so ein bisschen, was heißt ich muss? Ich möchte immer gerne so den Rahmen spannen eben auch in Richtung Designausbildung, aber das ist ja vielleicht nur so ein Metathema, was immer so drüber steht, und hatte mir dann so eine Kernfrage notiert für unseren Podcast und die lautet, welchen Beitrag leisten, und dann kommt so eine große Wolke, Museen, Galerien, Ausstellungen in der Designausbildung und wie, also welche Kriterien muss man eigentlich anlegen oder sind die das überhaupt, wenn man sozusagen Museen, Galerien, Ausstellungen als Räume der Vermittlung ansieht, also als Orte, an denen Gestaltung A gezeigt wird, aber natürlich auch diskursiv behandelt wird. Also die Frage lautet, also welchen Beitrag leisten denn da Galerien und Museen einmal per se und dann vielleicht auch nochmal in so einem Nebensatz überlegt, in der Ergänzung zu einer generellen Designausbildung?
Also zum einen ist jetzt natürlich der Vorteil, ein wichtiges Charakteristikum einer Ausstellung, also in einem Museum, einer Galerie, wo auch immer, natürlich das, dass nicht nur Design-Experten, und das sind Studierende ja trotz allem, Design-Experten das zu sehen bekommen. Das heißt, in einem Museum oder über eine Ausstellung sprechen wir natürlich ein viel breiteres Publikum an. Und das ist auch mal eine spannende Herausforderung, dass ich für eine Design-Ausstellung jemand, der bei Design wirklich ausschließlich an Stühle denkt, genauso mitnehmen muss, wie jemanden, der Interaktionsdesigner ist, ja, zum Beispiel. Das ist mal das. Ich glaube, eine Ausstellung, jetzt ist das natürlich ein bisschen ambivalent, weil man kann auch nichts anfassen, man darf ja nur gucken, also vielleicht mal einen Bildschirm oder so, aber an sich darf man also die Teile nicht anfassen und man darf da auch nicht drauf sitzen und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich schon, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir eine Abbildung im Internet oder in einem Buch ansehe oder das Ding dann auch wirklich vor mir habe. Und ich glaube schon auch, dass der Vorteil oder das Spannende an einer Ausstellung auch das ist, dass ich eben eine Geschichte erzähle und in dieser Geschichte, die ich mit meinen Ausstellungsstücken, ob die jetzt digital sind oder analog, erzähle, kann ich auch Argumente und Gegenargumente machen. Und das ist ganz spannend. Ich kann was behaupten und aufstellen im wahrsten Sinne des Wortes und dann dem gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes was anderes stellen. Ja. Und ich glaube, das ist schon eine Anschaulichkeit und eine Unmittelbarkeit, die ist schon speziell. Ja. Die glaube ich, lässt sich in einer Ausbildung an einer Universität zum Beispiel nicht so gut nachvollziehen. Was aber wiederum uns 100 Jahre in die Vergangenheit führt, als Kunstgewerbeschulen und Kunstgewerbemuseen ja oft zusammen gedacht waren. Ne? Aus genau dem Grund, um eben auf der einen Seite im Museum diesen ausbildnerischen Gedanken immer dabei zu haben, nämlich also Geschmacksbildung zu betreiben und auf der anderen Seite an den Schulen dann auch das umzusetzen und aber immer mit Bezug auf das, was in dem Museum dann immer gezeigt wurde. Also das macht schon auch Sinn, ne? Dass das zusammengedacht wird.
Wo ist das mal gemacht worden? Also das ist tatsächlich ein Punkt, der, ja, wenn du es jetzt so sagst, habe ich es bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber das ist ja ein total interessanter Punkt. Das ist ja dass an den Schulen eigentlich immer noch so eine Art Best Practice Display angegliedert war. Wo kannst du dann Beispiel
nennen? Also das Museum für angewandte Kunst in Wien und die Angewandte, die Universität für angewandte Kunst in Wien, die sitzen nebeneinander und die waren eine Einheit. Also jetzt natürlich über die Jahrzehnte ist das weitgehend dann auch getrennt worden und so weiter. Und dann gibt es also dann natürlich immer wieder auch so Rangeleien über Ownership und so weiter. Aber egal, das ist jetzt mal diese ganze Politik beiseite gelassen. Aber zum Beispiel in Dresden, war das auch so, wie ich mich gerade zufällig gestern unterhalten habe darüber. Wenn du dir anschaust, Museen für angewandte Kunst sind ganz oft in der Gründung mit einer Schule gemeinsam gedacht gewesen. Aber die zwei fallen mir jetzt mal auf Anhieb ein. Also das ist schon etwas, was auch Sinn macht aus meiner Sicht. Ne?
Ja, ich finde das aber nochmal interessant oder da gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil du sagst, dass dieses Gegenüberstellen und dieses Platzieren und die, also wie du das gerade so bildlich von dem Ausstellungsmachen erzählt hast, ist das doch aber eigentlich in einer Publikation ähnlich. Da kann ich doch auch auf zwei Seiten, ich habe sozusagen die linke Seite und die rechte Seite und ich kann auf der einen Seite etwas beschreiben und auf der Gegenseite etwas anderes machen. Was unterscheidet denn da konkret und jetzt auch nochmal tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen die räumliche Ausstellung von der Publikation oder von eben dem, wenn ich es mir an einem Screen anschaue?
Also das hängt jetzt schon ganz stark auch von dem ab, was ich ausstelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie das bei Papanek, also Viktor Papanek, vielleicht für alle, die es nicht wissen, sollte jeder, der sich mit Design beschäftigt, gelesen haben, ist ein Designkritiker, ein Autor und ein Designer, der seine Praxis angefangen hat, der berühmt geworden ist mit einem Buch in den späten 60ern, frühen 70er Jahren. Design for the Real World heißt das. Und der gilt so als Pionier des Social Design und Sustainable Design. Also der hat sich eben, wie gesagt, hast du ja schon gesprochen, schon in den 60er und 70er Jahren mit Nachhaltigkeit beschäftigt, mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigt und so weiter. Mit der politischen Dimension, die Design einfach hat. Und in dessen Archiv, mit dem Archiv haben wir gemeinsam die Ausstellung gemacht. Hier in Wien ist das. Papanek ist nämlich gebürtiger Wiener und ist dann in die USA emigrieren oder musste in die USA emigrieren. Und da ist wahnsinnig viel Papier. Ja. Papier auszustellen, das gebe ich dir zu, ist eine schwierige Sache. Ja. Da eignet sich wirklich ein Buch einfach besser, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Genau. Für digitale Werke oder auch elektronische Künste oder was auch immer eignet sich natürlich ein Bildschirm gut, ja? Wenn ich da selber tippen und tun und interagieren kann an meinem eigenen Gerät, ohne dass ich irgendwie was Fremdes anfassen muss, das vielleicht jemand anderen angefasst hat, gerade der in der Nase gepupelt hat und so weiter. Aber insgesamt glaube ich schon, dass, das wird jetzt ein bisschen, ich habe manchmal so einen messianischen Zug an mir. Also ich finde die Aura, ja, um vielleicht weiter Benjamin zu sprechen, die Aura von einem Objekt.
Ja, wenn ein Walter Benjamin der
Messias ist. Also, das ist ganz bombastisch, was ich hier jetzt sage. Aber ganz ehrlich, also es ist einfach ein Unterschied, ob ich den rot-blauen Stuhl oder den Zickzackstuhl, den Rietveld selbst gebaut hat, vor mir stehen habe, ja, oder ob ich ein Bild davon irgendwo ansehe. Das ist einfach was anderes. Es ist, und auch selbst wenn ich ihn nicht anfassen darf, es hat einfach, das hat was, ich weiß nicht, vielleicht muss man da, so wie ich, messianisch und esoterisch angehaucht sein irgendwie, also design-esoterisch, aber davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn man ins Schaudepot geht, im Vitra Design Museum oder als Kurator ist man dann natürlich privilegiert oder als Angestellter dieses Museums in die Sammlung. Das ist einfach der Geruch und diese, weißt du, man sieht einfach Dinge, die siehst du nicht in einem Buch, auf einem Bild. Ja? Dieses schon angestaubte verkrackelte, weißt du, da wenn es aufgerissen ist an der einen oder anderen Stelle, die Geschichte, die diese Objekte erzählen, die Flecken, die Risse, man darf dann nicht dran fassen mit den Fingern, ja, man muss immer mit Handschuhen dran, aber es ist einfach, sogar mit dem Handschuh, es ist schon es ist was ganz Besonderes, ja. Und es ist sogar was ganz Besonderes, wenn ich es nicht anfassen darf, sondern nur gucken darf. Es ist einfach was anderes, ich kann es mir von verschiedenen Perspektiven ansehen. Ich verstehe einfach mehr, glaube ich. Also ich glaube ganz, ganz stark, wirklich mit einer leidenschaftlichen Überzeugung an die Kraft des realen Objektes, ja, der Ausstellung, des Museums. Ich glaube einfach, dass auch in Zeiten von des Internet ein Museum immer einen Mehrwert bieten wird. Aber das muss man natürlich mitdenken, ja? Gerade wenn wir digitale Dinge ausstellen.
Ja, das, und ich finde, was du sagst, ist ja natürlich auch, also ist ja total logisch. Ich wollte es einfach nur nochmal auch von dir hören, weil ich finde, auch der Maßstab ist ein ganz wichtiges Ding. Ne? Wenn wir uns die Sachen in einem Buch angucken, ne, dann gucken wir uns ehrlich gesagt ein Bild an, was nicht größer ist als A5. Und auf diesem Bild ist nochmal vielleicht in einem Flächenformat von A6 etwas abgebildet, was eigentlich maßstablich irgendwie auf meinen Körper, also nicht vielleicht auf meinen, weil ich bin so lang, aber vielleicht auf den Standardkörper irgendwie zugeschnitten ist. Und das sieht man eben erst, wenn man wirklich drumherum gehen kann und wenn man das mit sich und seiner eigenen Körperlichkeit ins Verhältnis setzen kann. Und ich glaube, und dann natürlich auch noch, eben wenn du einen Stuhl von Ron Arad neben einen Stuhl von Jasper Morrison stellst, du dann eben die Unterschiede erkennst im Einsatz von Material. Und das ist ja dann auch die Denkschule oder das Denken im Entwerfen, was ich in der, eben dann eben an dem Beispiel des Sitzmöbels, ja dann auch manifestiert. Und das ist das finde ich dann noch wirklich total spannend. Und das merkt man ja dann auch immer, wenn man mit Leuten spricht, ja, was ist denn so deine Lieblingsdesignerin oder dein Lieblingsdesigner? Und das wird, die Leute ja nie kennengelernt oder die haben nicht mit denen gearbeitet, um das wirklich sagen zu können, sondern die können das ja nur anhand von Formulierungen treffen, die auch dann ja nicht aus der eigenen Werkstatt kommen, sondern die ja auch in einem größeren Kompromissverfahren von einem Entwurf durch ein größeres Team von Handwerkerinnen und Handwerkern, Maschinen, Marketingleuten, Wirtschaftlern, Vertrieblern und dann kommt das mal irgendwo zu jemandem. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum eine Ausstellung so wichtig ist. Und dann ist aber dann eben auch die Frage jetzt schon an der Stelle, ja, jetzt hast du in Weil am Rhein, du hast die Papanek-Ausstellung gemacht, du hast die Hello Robot-Ausstellung gemacht, du hast die Making Africa-Ausstellung gemacht. Was eint die? Wo würdest du sagen, ist in dieser Diversität, dieser verschiedenen Themen doch irgendwie so eine Art roter Faden, der vielleicht, wo man dein Denken dran erkennen kann?
Also zum einen bin ich, all diese Themen, das sind so ein bisschen ich bin so ein bisschen die Expertin auch im Museum immer gewesen für die unmöglichen Themen.
Das für ein Spruch, Afrika unmöglich, Roboter unmöglich, Papanek unmöglich.
Das ist ja völlig gestört, eine Ausstellung über ganz Afrika zu machen. Ich meine, kein Mensch käme auf die Idee, eine Ausstellung über Europa zu machen, oder? Ist doch absurd.
Wo Europa irgendwie dreimal kleiner
ist. Ja, Europa war es jetzt. Ja? Ich meine, Europa, es ist schon absurd genug, eine Ausstellung überhaupt über, ich weiß nicht, man kann sagen, okay, wir machen eine Ausstellung über skandinavisches Design, das ist jetzt auch sehr oberflächlich, aber das hat irgendwie noch eine Richtung, ein Ziel, einen Sinn, aber zu sagen, oh, wir machen jetzt einfach mal ganz Europa. Das ist doch, ich meine, wenn wir über Afrika sprechen, sprechen wir über Kairo, genauso wie wir über Kapstadt sprechen, über Lagos und über die Sahara und über den Dschungel und die Steppe und und über Millionenstädte und über Masais und also wir sprechen von Klischees, aber wir sprechen auch von einer urbanen, sehr jungen Realität, also einer Realität in einer sehr jungen Bevölkerung, quer über den Kontinent. Also das ist schon ein bisschen wahnwitzig, so eine Ausstellung überhaupt anzufangen. Haben wir dann doch trotzdem gemacht. Genau. Dann habe ich halt, also das ist das eine. Das so ein bisschen die unmöglichen Themen. Das andere, und das eint auch alle meine Ausstellungen und ich glaube mein Denken über Design insgesamt und im Papanek ist das dann auch ganz schön, kulminiert, weil es ist dann auch hier den offiziellen theoretischen Stempel gekriegt hat dadurch. Also Viktor Papanek sagt, Design ist niemals stumm. Design ist immer in einem Kontext und spricht. Mhm. Design ist immer politisch. Design ist immer, hat immer eine Aussage. No design is mute. Und das ist wahnsinnig wichtig. Design ist, Designer zu sein, ist ein unglaublich politischer Beruf. In meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Designer darüber sich gar nicht im Klaren sind. Geschweige denn die allgemeine Bevölkerung oder der allgemeine Designkonsument. Aber es sind politische Entscheidungen, ob ich jetzt zu einem Entwickler oder einer Firma gehe wie Google, die nicht die Privacy respektiert in weiten Teilen oder die nicht offenlegt, was sie machen, oder ob ich zu einem kleineren Entwickler oder Designbüro gehe, wo das sehr wohl respektiert wird. Das ist eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung, ob ich ein Material wähle für meinen Entwurf, das für die nächsten 300 Jahre auf irgendeiner Müllhalde herumgammeln wird, oder ob ich mir darüber Gedanken mache, was passiert mit dem, wenn die unmittelbare Lebenszeit dieses Entwurfs vorbei ist. Es ist eine politische Entscheidung, ob ich etwas gestalte oder entwerfe oder mache, was für viele zugänglich ist oder was Leute auch ganz klar ausgrenzt oder ausschließt. Und das sind Entscheidungen, die treffen Designer jeden Tag. Und ich finde, dass es ganz vielen, ganz, ganz, ganz vielen Designschaffenden überhaupt nicht bewusst ist. Ich habe nach der Papanek-Ausstellung, also man kriegt ja als Kurator immer wieder mal so eine Anfrage von auch von Studierenden, die an irgendwelchen Arbeiten, also wissenschaftliche Abschlussarbeiten oder was auch immer arbeiten, ob man für ein Interview zur Verfügung stehe. Und immer wieder habe ich damit mit jungen Leuten zu tun, die sagen, ja, und sie haben jetzt Design for the Real World gelesen und den Katalog gesehen oder die Ausstellung gesehen, sind völlig fassungslos. Das ist ja, also die sind sich gar nicht im Klaren darüber, ja. Und die sehen das auch nur ganz insulär. Die sagen dann, ja, so, das ist das dann, ja. Die verstehen nicht, dass sich das auf alles bezieht. Alles. Alles, alles, alles. Und das ist etwas, das finde ich, ist ein roter Faden in meiner Arbeit und ist auch wirklich für mich so eine Art Mission. Also ich glaube wirklich, dass es wichtig wäre, wenn mehr Menschen, mehr Designer verstehen würden, wie unendlich politisch ihr Beruf ist.
Und dann lass uns doch mal so von dem Rückblick auf deine bisherigen Ausstellungen, auf das, was so kommt, sprechen. Und wie wirst du denn diese politische Komponente formulieren? Oder du sprichst auch immer vom Erzählen, also auch vom Darstellen oder vom Vermitteln dieser politischen Komponente. Also da würde mich erstmal generell metamäßig interessieren, ja, wie macht man das denn? Ne? Also wie kriegt man eine politische Komponente vermittelt, ohne zu indoktrinieren oder eben auch so einen messianischen Charakter zu bekommen, zu sagen, so that's the real shit und alles andere ist heretisch, ne? Also, sondern das sagen, okay, es ist, wie machst du das? Also erste Frage, wie macht man das? Und zweitens, anhand was wirst du das denn jetzt tun?
Also, wie macht man das? Jetzt beantworte ich dir am liebsten an vergangenen Ausstellungen. Sehr gut sieht man, also ich glaube, dass es mir ganz gut gelungen ist bei Making Africa. Ich glaube, dass wir alle, inklusive ich, obwohl ich sogar eine Familiengeschichte habe, die mich mit dem Kontinent verbindet, weil mein Vater auch da gelebt hat viele Jahre. Und trotzdem haben wir alle Klischees im Kopf, wenn wir an Afrika denken. Ja, das ist ein riesiger Kontinent, da passt Europa etliche Male rein, so groß ist der. Von der Landmasse, es sind 1 Milliarde Menschen, 2 Milliarden, 1 Milliarde, jetzt stehe ich gerade auf der Leitung, egal, kann man auf Wikipedia nachschauen. Viele, viele, viele Menschen, es sind, ich glaube, über 2000 Sprachen und Kulturen. Und trotzdem denken wir in Wirklichkeit in drei Bildern. Ja? Wir denken in existenzieller Hinsicht, ja? Also das ist das hungrige Kind. Wir denken an sozusagen Failed States, ja, also den korrupten Diktator. Und wir denken so ein bisschen in kolonialen Kategorien, so wie der Diener, der mit dem Tee kommt und auf Safari den Tee serviert und man sitzt so sehr gediegen irgendwo in der Steppe vor einem Zelt in einem schicken Safari-Anzug und so, ja. Das sind in Wirklichkeit, ein viertes noch ist der edle Wilde, ja. Die haben den Rhythmus im Blut und die sind so super im Körbeflechten und so, ja. Ist genauso ein Klischee, natürlich noch ein wahnsinniges Vorteil. Und das sind die 4 Kategorien und das Ganze in einer wunderbaren, tollen Landschaft, am besten noch mit einem Akazienbaum, einem super Sonnenuntergang und irgendwo am Horizont steht ein Elefant.
Ja, ist doch wahr. Ja, schon, aber du hast mich schon ertappt. Ja, also
und weißt du was, das ist auch niemandem vorzuwerfen. Ich habe damals, war meine Tochter noch sehr klein und die hatte die war 2 oder so, als ich begonnen habe, das zu recherchieren, oder 1, ich kann mich nicht erinnern. Und die hatte so ein Bilderbuch, wo man so dann drauf drückt und dann kommen Geräusche raus. Ja? Da gibt es ja so zu allen möglichen Themen. Und da gab es 1, wilde Tiere und rate mal, was am Cover war. Ein Elefant und ein Löwe und ein Akazienbaum und ein Sonnenuntergang. Und es gibt ja verschiedene wirklich sehr, sehr gute Blogs im Internet vom Kontinent. Und da gab es auch mal einen Blogbeitrag, wo einfach gesammelt wurde, mehr oder weniger kommentarlos, die Covers der Neuerscheinungen an Literatur vom afrikanischen Kontinent der letzten 5 Jahre oder irgend sowas. Du, und das war eine unendliche Reihe an Covers wo man Akazienbäume, Sonnenuntergänge und große Tiere gesehen hat. Ja? Und zwar wurscht, ob dieses Buch gespielt hat in Lagos, einer Millionenstadt, in einem Land, wo es übrigens keine Akazienbäume gibt, ja? Oder ob das gespielt hat in Kairo oder egal wo. Ja? Und das ist dann ja eigentlich logisch und ganz normal, dass wir alle denken, dass es das ist. Ja? Das ist auch das, was wir immer erfahren über Afrika. Wenn wir über Afrika in den Medien hören, dann ist es doch, weil eine Hungerskrise irgendwo ausgebrochen ist oder weil irgendwo wieder ein korrupter Diktator irgendwelche Menschen niedergemetzelt hat oder weil irgendwo, weiß ich nicht. Ja? Und man sieht dann vielleicht noch irgendwo eine hübsche Ausstellung über Masken oder Wickerwork, also Körbe. Und der politische Gedanke dahinter war einfach, auch mal eine andere Geschichte zu erzählen. Und glaube mir, das ist politisch genug, ja, in dem Zusammenhang. Es ist politisch genug, die ganz glasklaren Beweis zu erbringen, dass man staune, auch in Afrika, die Leute aufstehen in der Früh, ihre Jeans und Sneakers anziehen und T-Shirt, ihr Handy checken und als erstes mal schauen, was sie für E-Mails gekriegt haben. Aha, die sind gar nicht immer am Tanzen, ja, rund ums Feuer oder so. Die leben ganz normal, so wie wir. Die leben in Millionenstädten, die können wir nicht einmal uns vorstellen, weil wir hier in Europa mit unseren kleinen Pipi-Popel-Städten ja, da nicht mal auch nur annähernd drankommen an diese riesigen urbanen Moloche, die es auf dem ganzen Kontinent gibt, ja, zu denen wir keine Bilder in unseren Köpfen haben. Null.
Na, ich habe so ein Lagos-Bild im Kopf. Ja. Aber
na gut, ich wollte dich gerade fragen, weißt du, wie Lagos aussieht? Also da bist du aber eine Ausnahme. Ja. Ich schwöre dir, wenn ich 10 Leute auf der Straße frage, wie schaut Lagos aus, dann schauen mich die an und sagen, wo ist Lagos?
Ja. Ja, ich habe vielleicht musst du mich da korrigieren. Ich meine Lagos Bild und ich glaube, hier sind wir eben ja auch. Mein Wissen um Afrika ist sehr medial geprägt, so wie du das ja eben auch beschreibst. Vielleicht noch mit einem, ich habe vielleicht da nochmal so einen entlarvenderen, suchenden Blick drauf, weil ich dem ja auch immer nicht glaube. Gleichzeitig bin ich aber zu 98% genauso Opfer wie alle anderen auch. Ne, von so einer Bilderzählung, die da herrscht. Und tatsächlich ist es auch eher, gräme ich mich ja auch immer, Gott sei Dank, dass du sagst, dass ich mir das nicht so zwingend vorwerfen muss, aber es hat ja auch so diesen exotisierenden Blick, also von Lagos, klar, dieses riesige, dort in dieser Bucht liegende Millionenstadt und dann ist da in dieser Bucht noch auf dem Wasser noch eine Stadt und denken so, wow, was ist da los, ne, was für eine Future? Und dann gleichzeitig aber auch, was ist das für ein, also was projiziere ich denn ja auch auf diesen Ort selber noch von mir drauf. Ich kann das Bild ja nicht ohne mich als Betrachter sehen. So, und das ist schon verrückt. Und da komme ich aber eben zu der Betrachterfrage, wenn du jetzt so eine Ausstellung machst und du sagst, du erzählst schon erstmal eine andere Geschichte, welche Rolle nimmt denn oder nehmen denn die Besucherinnen und Besucher dann in dieser Geschichte ein? Kriegen die noch eine Rolle oder sind Also da komme ich zur Frage der Führung. Also wie erzählst du diese Geschichte? Also hast du da eine Dramaturgie drin, auch in der Begehung? Oder ist das eher so ein Free-to-Move-World, in der man sich das selber baut?
Also ich persönlich in meinen Ausstellungen, das kommt sicher von meinem Hintergrund als Journalistin, habe einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende. Also ich sehe mich auch so. Ja? Ich betrachte mich als Geschichtenerzählerin und erzähle jetzt halt nicht mehr so viel mit Worten, sondern mit Objekten. Und da ist es mir persönlich schon immer wichtig, dass die Besucher sozusagen diese Dramaturgie ungefähr mitnehmen. Jetzt kann man das natürlich nicht bestimmen und jeder geht so, wie er will, aber man kann natürlich so eine Wegeführung schon auch in der Ausstellungsarchitektur so gestalten, dass es ungefähr hinkommt, ja. Jetzt einmal im Detail hier oder da ist dann wurscht, aber so im Großen und Ganzen. Bei Hello Robot hatten wir zum Beispiel Fragen. Ja? Da hatten wir 14, wenn ich mich richtig erinnere, Fragen, die auch aufeinander aufgebaut haben. Und da war es auch wichtig, dass man im ersten Raum beginnt und nicht im zweiten, zum Beispiel. Weil wir auch, also für mich ist es auch immer sehr wichtig, welche Rolle hat der Besucher. Der Besucher, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Besucher in aller Legitimität, ja, und in aller Freundschaft, und ich ja auch, und wir alle, an einem Punkt startet, an dem wir alle irgendwie sind, ja, ohne groß nachgedacht zu haben vielleicht. Mhm. Das ist jetzt für jemanden, der sich besser auskennt, ein Punkt, wo er vielleicht sich schon aus, also wo er schon ist, ja, also wo er jetzt vielleicht nicht so viel Hilfe bräuchte, aber sogar wer sich besser auskennt, kann da jetzt nochmal so, okay, gut, das ist unser Startpunkt, da gehen wir jetzt alle gemeinsam von hier aus. Und das ist meistens für mich, ich hole die Leute gerne bei ihrem Klischee ab. Ja. Mhm. Ich hole die Leute gerne bei Making Africa, bei den Masken ab, ja, die sie kennen. Das war jetzt zwar es waren keine echten Masken, das waren in Wirklichkeit Sonnenbrillen, und das ist ein zeitgenössischer, junger, kenianischer Künstler, Designer, was immer du ihn nennen willst. Aber so die Anmutung ist ein bisschen maskenmäßig gewesen, und wir haben auch das ganz bewusst so inszeniert, wie man jetzt in einem typischen Völkerkundemuseum eine Maskenausstellung erwarten würde, in einem schwarzen Raum mit dramatischer Beleuchtung. Und so. Also das war alles ganz bewusst so gestaltet, um wirklich also da sozusagen ein Wiedererkennen, ja, zu erzeugen. Dasselbe haben wir gemacht bei Hello Robot. Ja, da stand als erstes natürlich so ein Gundam, ja, oder Gundam, oder wie immer du es nennen willst. Ja, so ein typischer Roboter halt, ja, wie man es halt kennt. Ja, und der Staubsaugerroboter und ein süßer, putziger Roboter und halt so Roboter, die in unser aller Köpfe sind, wenn wir an Roboter denken. Ja. Dass jetzt das viereckige, leuchtende Teil in der Hand, das wir alle in unseren Taschen tragen, auch was Robotisches ist und zumindest im Zusammenhang mit uns zu einem robotischen System wird, das kann ich ja erstmal nicht voraussetzen, ja, wenn die Leute mal reinspazieren in eine Roboterausstellung. Sondern Leute, die reinspazieren in eine Roboterausstellung, die erwarten sich in einen Roboter. Dass eine automatische Tür, ja, die automatisch aufgeht, weil da ein Sensor ist, auch ein Roboter ist, ist natürlich eine enttäuschende Sache. Aber auch das wissen die erstmal nicht, ja, sondern die denken halt an Roboter, wie sie sie kennen aus I'll Be Back Baby und halt von
iRobot
und genau. Ja. Also hole ich die Leute da ab und dann führe ich sie weiter. Und das ist die Rolle des Besuchers, dass er dann vielleicht auch Lust hat zu folgen. Und am Schluss, idealerweise, habe ich dann vielleicht irgendeine auf Englisch sagt man das so schön, dead certainty, ja, so eine todsichere Annahme in den Köpfen. Eine vielleicht es geschafft, ein bisschen zu verrücken, ein bisschen aufzumachen oder in Frage zu stellen.
Ja, ja? Genau. Oder eben Widersprüchlichkeiten deutlich zu machen und also wovon man tatsächlich vorher dead certain war, nämlich, dass Afrika so ist, wie man denkt, dass Afrika ist, als Beispiel, oder Robotics ebenso sind, wie Robotics sind, dass man dann rausgeht und zumindest sich denkt, ich kann das jetzt noch gar nicht genau sagen, was jetzt hier eigentlich gerade mit mir passiert ist, aber irgendwie muss ich da noch ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Also vielleicht ist das ja schon sozusagen so eine Art von Mehrwert, bestimmte Gedankenfelder angetriggert zu haben, die sich in dieser kurzen Zeit, in der man eben in einer Ausstellung ist, gar nicht durchdenken lassen. Sondern das ist dann eine Sache, die nimmt man dann eben mit. Ne? Und dann ist das eben der Mehrwert, der dann da entsteht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass Design eben grundsätzlich politisch ist und eben Ausstellungen oder andersrum, wenn Design sehr politisch ist und du Ausstellungen machst, dann müsste ja deine nächste Ausstellung ja dann doch diese politische Ebene noch viel mehr in den Vordergrund rücken.
Richtig, genau. Also die Ausstellung, an der ich jetzt arbeite, für das Museum für Kunst und in Hamburg, das ist eine Ausstellung, die widmet sich dem Thema Heimat. Und wenn du fragst, was macht der Besucher da? Also da haben wir tatsächlich über viele Dinge nachgedacht, wo der Besucher sehr viel mehr gefordert ist. Wir wollen, dass die Besucher das mitgestalten. Ja? Weil letztlich, was ist Heimat? Heimat kann natürlich nichts sein, was wir in einer Ausstellung oder auch sonst irgendwo endgültig definieren oder beschreiben oder bestimmen. Also schon das Thema der Ausstellung ist einfach mal wieder unmöglich, ja? Und einfach nicht einzugrenzen, so wie Robotik und Afrika. Das ist einfach überall. Und weil es auch sehr wichtig ist, anzuerkennen, dass das nicht einzugrenzen ist, haben wir das Konzept der Ausstellung auch von null weg so gedacht. Ja? Also es ist von null weg so, dass wir einen sehr beispielhaften, sporadisch intuitiven Zugang mit den Exponaten haben. Wir haben auch wieder Fragen definiert, 7 Stück dieses Mal, die sich um verschiedene Aspekte von Heimat drehen und stellen diese Fragen tatsächlich den Besucherinnen und Besuchern und ermuntern sie über ein WLAN, in das sie sich mit ihren Handys einwählen können, Corona-Zeiten. Jeder hat lieber seinen eigenen Dreck an den Fingern als den von wem anderen. Und ermutigen also die Menschen, oder rufen sie dazu aus oder laden sie ein, einen mit uns einen Fragebogen zu beantworten, gemeinsam in dieser Ausstellung. Und tatsächlich ist jedes einzelne Objekt in der Ausstellung sowas wie also jedes Objekt oder jedes Ausstellungsstück ist einer der Fragen zugeordnet und dient als eine Art Denkanregung oder Conversation Starter, also etwas, was vielleicht auf eine mögliche Antwort hinweisen könnte auf diese Frage. Ja, also diese Fragen sind dann zum Beispiel, ist Heimat ein Ort, eine Landschaft, ja, etwas Geografisches? Und dann beschäftigen wir uns da mit dem Klischee natürlich für Deutschland, Heimat und Ort
ist Plattenbau.
Der Wald.
Nein. Was? Plattenbau.
Plattenbau. Nein, nein, auch. Aber nein, der Wald. Hm. Der Wald ist doch historisch gewachsen. Das deutsche Heimatthema, oder? Märchen spielen im Wald. Immer ist Wald, 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 Wald. Wald ist ein zutiefst deutsches und deutschsprachiges, sage ich. Also das gilt ja für Österreich und für die Schweiz genauso wie die Schweiz. Und Österreich haben wir jetzt auch noch ein paar Berge dabei. Aber der Wald ist, ist ja wirklich allgegenwärtig, ja, in seiner erzählerischen Kraft, sage ich mal. Und das ist das Klischee bei der Ausstellung, wo wir die Besucherinnen und Besucher abholen. Und gehen dann aber weiter zu anderen Fragen. Ist Heimat oder ist Heimat vielleicht die Gemeinschaft mit meinen Liebsten? Ja? Vielleicht auch über den Menschen hinaus. Vielleicht betrifft das auch Tiere. Und dann gibt es da also zum Beispiel Fotografie, sehr, 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 sehr frühe Fotografie von Haustieren, Hunden. Ja? Oder vielleicht alle, ja? Auch Insekten. Oder ist Heimat eine sinnliche Erfahrung? Ja, das hört man ganz oft, wenn ich über Heimat spreche mit irgendjemandem. Also ganz klar, Geruch ist ganz wichtig für Heimat. Ja? Klar, da sind dann oft so Erinnerungen, ein bisschen nostalgisch oft, in die Kindheit gerichtet. Der Apfelstrudel von der Oma oder der Geruch von, weiß ich nicht, Funken, Feuer, Lagerfeuer im Jungscharlager, was auch immer, ja, und so, oder Geschmack oder so. Und dann wird es ein bisschen komplexer. Genau, und diese Fragen, da gibt es ja natürlich auch Unterfragen, weil das waren ja jetzt alles Ja-Nein-Fragen. Also das ist recht unergiebig, das so zu beantworten zu lassen, sondern da wird dann natürlich noch ein bisschen nachgefragt. Ja, also meine Heimat riecht nach sowieso, meine Heimat schmeckt nach sowieso. Und das kann man dann eingeben und submit. Und dann wird das sofort an die Wand projiziert, diese Antwort, geht das in ein System hinein, wird sofort an die Wand projiziert und wird sofort Teil der Ausstellung. Ja, also da wird tatsächlich die Gestaltung, die Mitgestaltung der Besucherinnen und Besucher gefragt, weil sie wirklich ein essentieller Teil dieser Ausstellung ist. Und dann, also die Fragen gehen dann ein bisschen komplexer weiter oder werden immer schwieriger. Die vierte Frage lautet, ist Design möglicherweise ein Synonym zu Nation, also könnte es auch ein Synonym zu Nation sein und ihren Symbolen, da sprechen wir dann halt über Papiere und Pässe und Geld und auch Airline-Stecke zum Beispiel. Mhm. Also die Airlines sind ja auch oft Ausdruck eines nationalen Gedankens. Fühlen Sie Heimat bedroht, ist die fünfte Frage. Was macht Sie heimatlos? Und das ist ein Zitat von Max Frisch, weil Max Frisch hat einen Fragebogen auch zum Thema Heimat verfasst in den 70er Jahren, zu dem wir auch ein Manuskript ausstellen können, Gott sei Dank. Und was macht sie heimatlos, ist dieses Zitat. Und dann die siebte Frage, ist ein bisschen ein positiverer Ausblick dann vielleicht zum Rausgehen, kann man eine neue Heimat aufbauen, eine zweite, dritte, vierte, wie auch immer, Heimat. Ja. Also da geht es dann wirklich um Hybride sozusagen, um Neues, etwas, was uns begleitet vielleicht auf dem Weg in eine neue Heimat. Volksgeschichte, ein bisschen positiveren Ausblick als abgebrannte Asylheime, die natürlich auch vorkommen in der Ausstellung, klar. Genau, und diese Fragen in ihrer zunehmenden Komplexität sollen die Besucherinnen und Besucher beantworten. Da gibt es also viele Orte in der Ausstellung, wo man sich niederlassen kann und das auch tun kann. Und darüber hinaus planen wir so ein Public Program, also so ein Begleitprogramm, im Rahmen dessen die Ausstellung eigentlich kontinuierlich weiter kuratiert wird. Mit einem noch zu bildenden, noch zu genau herauszufinden, wie wir das tun werden, eine Art so einer Community Advisory Board, wenn man will. Ja? Also es werden Gruppen oder eine Gruppe von Menschen sein, die wir zum Teil einladen und ansprechen aus bestimmten Communities in Hamburg, aber auch idealerweise, wenn wir das hinbekommen, aus der allgemeinen Besucherschaft, die sich dann in so kuratorischen Sitzungen zusammenfinden und in einem auch etwas längeren Prozess, ich glaube, das ist nicht genug, wenn man da einmal sich zusammensetzt, in einem längeren Prozess aus ihrem persönlichen oder ganz allgemein kulturellen Umfeld auch noch Heimatobjekte identifizieren, diskutieren und dann auch auswählen und der Ausstellung zuführen. Also es wird diese Ausstellung über die gesamte Laufzeit weiter kuratiert von Menschen, die nicht aus dem Museum kommen. Ja, das ist eine sehr spannende Sache, dieses Community Curation oder Public Curation oder wie immer man das also nennt, ist auch ganz neu für mich. Da muss man auch viel dazulernen und auch viel loslassen. Als Kurator ist man ja auch immer so ein bisschen so ein Chef, ja, der alles bestimmt, so ein Kontrollfuzzi. Also ich im Speziellen, sage ich jetzt ganz ehrlich auch. Und diese Kontrolle, die geht dann natürlich. Ja. Das muss ich dann aushalten, dass da halt dann, weiß ich nicht, vielleicht ein potthässliches Spitzendeckerl in meiner Ausstellung drinnen ist, ja, sage ich jetzt als Wienerin, Spitzendeckerl. Mit dem muss ich dann leben, das ist dann so.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch...
Wenn die Geschichte passt, ja.
Wenn die Geschichte passt und ich glaube, was ich eben merke, ist, dass, weil ich vorhin ja nochmal diese Frage der Methodik hatte, bei so einem ambivalenten Topos wie Heimaten, ne? Also das ist ja... Also jeder hat das irgendwie anerkannt für sich selbst oder auch abgelehnt, aber selbst dann ist es da, dass du dich dieser Komplexität oder diesen Komplexitäten, da kann man ja echt, man kann nur noch im Pluralen sprechen, eben dadurch stellst und die dann noch anerkennst, dadurch, dass du es eben nicht in Form von Statements machst, dass du sagst, das ist das, sondern dass du das als Fragestellung formulierst, was könnte das sein? Weil dann ist die Besucherin und der Besucher ja gezwungen oder angehalten, das für sich auszufüllen. Also mit einem eigenen, vielleicht ist es auch der Blick oder eben auch durch den Beitrag anzuerkennen, so wie der Stuhl neben einem anderen Stuhl steht, mein Statement oder mein Versuch, eine Formulierung von dem, was das für mich ist, neben anderen solchen Suchergebnissen, also so, die man innerlich so sich selber gesucht hat und dann da irgendwie versucht hat, nach vorne zu stellen, sieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und lustigerweise kommst du aus der Nummer nicht raus, weil du musst es dann auch aushalten. Nur eben auf einem anderen Level, nämlich weil die machen das ja dann in deiner Ausstellung. Und das ist auch für dich ein Loslassen von einem klaren, von einem Ergebnis. Und von einem Ergebnisvorvollzug, weil du hast ja eine Vorstellung, wie das am Ende aussieht, deine Ausstellung. Das kannst du ja aber gar nicht.
Ne? Genau, nee, das kann ich nicht. Also ich kann schon natürlich, klar kann ich. Also ich kann in weiten Strecken kann ich schon, ja, weil, aber ich meine ganz ehrlich, dieses Konzept des Public Curation, das kann man natürlich noch ein ganz gutes Stück weiter drehen. Ja? Also man hätte auch... das haben wir nicht gemacht, weil es auch, das hat begonnen, als Corona losging. Und ich meine, das war alles undenkbar, ja, dass wir da mit Gruppen uns zusammensetzen und hier das konzipieren. Aber es gibt auch etliche Museen auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, sage ich jetzt, aber auch in Europa, die wirklich von Grund weg Ausstellungen, die Themenfindung, das Grundkonzept, alles in einem so einem Public Curation Prozess machen. Kann man machen. Also ist etwas, das ich auch andenke für das nächste Projekt, über das ich leider nicht sprechen kann. Aber also das ist schon, da wird es um Demokratie gehen. Da klar, ja. Also wenn ich über Demokratie eine Ausstellung mache, dann muss ich sie gefälligst auch demokratisch entwickeln. Und dann geht dieser Kontrollverlust wirklich von null weg. Also das ist auch, das führt jetzt ins Museologische und interessiert wahrscheinlich wirklich nur Kuratoren, aber das ist natürlich ein großer Schritt in der Selbstwahrnehmung dieses Berufsstandes. Ja? Also das ist ja vielleicht vergleichbar auch dem Uniprofessor, ja, also man hat so eine, man stand so auf einer fast unhinterfragbaren Position von Autorität und diese Position verlässt man dabei natürlich jetzt oder damit, ja, und das ist, muss man auch aushalten. Ja, das muss man auch aushalten, dass dann die Dinge halt anders werden, als man sie selber gemacht hat vielleicht und vielleicht auch nicht ganz so professionell, vielleicht, aber das muss man dann alles aushalten.
Ja, aber das ist aber genau der Punkt. Und dass da ja die spannende Frage ist, wenn man eben sagt, okay, du sprichst von Stand, ne? Also Stand des Professors oder Stand der Kuratorin, wenn man diesen Stand, was ja eine sehr, naja, ich versuche es mal kurz zu formulieren, Stand ist eine Sache, die ist wie ein Substantiv, das ist in Status, das ist fest. Also wenn ich stehe, dann laufe ich nicht, dann bewege ich mich nicht, dann kann ich mich vielleicht noch mal ein bisschen drehen, aber eigentlich stehe ich so. Und Stand, ne, das könnte man sagen, könnte man Stand und Spielbein, da könnte man noch so eine gewisse Dynamik in diese Begrifflichkeit reinbringen. Aber eigentlich, wenn man den Stand verlässt, dann muss man sich bewegen und man kommt in dann hat man schon einen Vektor, dann muss man ja irgendwo hin sich bewegen, dann kann man sich im Kreis bewegen, dann kann man sich irgendwo hinlaufen, dann muss man aber ein Ziel definieren, selbst das muss man noch nicht mal, aber man bewegt sich erstmal los. Und das ist eine Sache, die dann natürlich lustig wird, also ich sage lustig, weil es wirklich auch ein lustiger Prozess sein kann, in so einem demokratischen Ausstellungsprozess oder Ausstellungskurationsprozess, genauso wie in einem sozialen Designprozess, also wenn man Social Design jetzt mal als einen Begriff nimmt, wo man wirklich Menschen inkludiert und mit denen entwirft, hat man das ja als Gestalter und Gestalterin genauso, dass man plötzlich merkt, fuck, meine mir vermeintlich antrainiertes Expertentum, das interessiert hier faktisch eigentlich niemanden. Das Erste, was, weil nachdem ich lange zugehört habe, und mir die Positionen der verschiedenen Menschen in meinem Prozess- oder Zielgruppenbereich oder beteiligten Gruppenbereich angehört habe, ich einer von vielen bin und nicht mehr der eine unter den vielen. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz wichtig, wenn man eben über demokratische Prozesse eine Ausstellung macht, dass man selbst diese Primus inter parem Position verlässt. Sonst, wie willst du denn sonst das verstehen?
Ne, das. Genau. Also dazu fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen ein wunderbares Zitat von Viktor Papanek, mein Lieblingszitat von ihm. Das hat er gesagt, als er seine Antrittsvorlesung gehalten hat als Dean an CalArts, an der Designfakultät in California, Institute of the Arts, in den frühen 70ern. Und da hat er gesagt, also er hat über das Design-Team gesprochen und er hat gesagt, das Design-Team ist multidisziplinär, da sind verschiedene Experten drinnen, die aus unterschiedlichsten Richtungen kommen und das wichtigste Mitglied deines Teams oder dieses Teams ist ein Vertreter der Benutzer, der Konsumenten dessen, was du dann, was du da im Begriff bist zu designen. Und er hat also davor gesprochen, dass er sehr viel für Kinder mit Cerebral Palsy, also das ist ein Gehirnschaden, einfach eine Das sieht man, ich habe das alles immer nur auf Englisch erzählt.
Na, sag's auf Englisch.
Eine Erkrankung, eine mentale Erkrankung bei Kindern. Und er hat gesagt, und das ist natürlich schwierig, ja, wenn dein wichtigstes Mitglied in deinem Design-Team ein 9-jähriges Kind ist mit einem Gehirnschaden, dann ist es schwierig. Aber Designer können das. Letztlich schaffen Designer das, weil Design und Design schafft das, weil Design ist Kommunikation. Und darum geht es in Wirklichkeit. Ja. Der Designer ist der, und das ist auch die Rolle, ich werde immer wieder gefragt, was glaubst du, was ist denn Design? Design ist das, was Dinge, die nicht zusammenzugehören scheinen, verbindet. Ist das, was Brücken baut oder der Klebstoff oder wie immer du dieses Bild wählst, das ist egal. Und der Designer ist dieser Kleber oder Brückenbauer oder was auch immer. Das ist die fundamental wichtigste Rolle von Design. Dieses vorgeblich Unüberbrückbare zu überbrücken. Und ich finde, das ist total wichtig. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere, was mir dazu einfällt, ich sitze, ist ganz, ganz spannend und ganz toll, in einem Netzwerk von der OECD, wo es um so eben neue, so deliberative, also deliberate, so Bürgerbeteiligungsmodelle in Demokratien geht. Ja? Und da habe ich gelernt, ganz oft ist in diesen Bürgerbeiräten oder in diesen Bürgerbeteiligungsforen sind dann die Vorschläge oder die Beschlüsse, die dann für zum Beispiel ein Parlament vorbereitet werden oder so, oder als Empfehlung an einen gesetzgebenden Körper gehen, viel, viel radikaler und progressiver, als sich das jeder gewählte oder wiedergewählt werden wollender Berufspolitiker oder Berufspolitikerin hätte vorstellen können. Und das finde ich dann schon auch spannend, ja, dass man, ich glaube, ganz oft sein Publikum auch ein bisschen unterschätzt. Und da ist es auch gut. Es geht wieder darum, dann wieder Zwerg zu werden. Ja? Also mal runter vom fetten Ego und einfach anerkennen, dass das, was da kommt vom unter Anführungszeichen nicht professionellen, ja, nicht so in der Materie gebildeten, wie man selber ja zu sein meint, dass das vielleicht auch ein ganz spannender Zugang sein kann.
Amelie, darf das ein gutes Schlusswort sein?
Sehr gerne. Schade, ich könnte doch ewig weiterreden mit dir, aber ich sehe auch mit einem Blick auf die Uhr, dass wir schon bei einer Stunde sind.
Ja. Amelie, ich danke dir recht herzlich für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung nochmal. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.